Moment Kulinarium.
Man kennt einfach den Unterschied. Eine Haselnuss aus dem Geschäft, die ist ein Jahr oder älter. Die sind frisch. Und das ist phänomenal.
Die Geschichte der Haselnuss, die liegt auf der Hand. Die Haselnuss hat den Vorteil, dass sie einen Fettanteil hat und einen Geschmack hat, der sehr verbreitet ist.
Sie ist oval bis rund, schwarzbraun und im gerösteten Zustand für Schokoladetafeln und Süßspeisen ein unverzichtbarer Bestandteil. Die Haselnuss. Als besonders anpassungsfähige Pflanze gedeiht sie in sonnigen Lagen von Skandinavien bis zum Kaukasus und wird hierzulande dennoch nur in kleinen Mengen angepflanzt. Zur Erntezeit widmet sich Noel Krischnick den weltweit gefragten Samen der Corylus avellana.
Auf dem Feld, auf dem wir uns befinden, das ist ein Südhang. Es ist sehr trocken da. Teilweise haben wir schon gehört, dass die Wiese da verdört, weil nicht einmal die Wiese mehr genug Wasser gehabt hat, geschweige denn Getreide. Und da haben wir Alternativen gesucht und wir sind auf die Haselnuss gestoßen. Ja, wir müssen es bewässern. Aber es ist noch immer gescheiter, wir machen da eine Anlage, die mit der Wasser zuführen kann und ich kann einen Ertrag haben, auch wenn es trocken ist.
Es ist ein warmer Oktobernachmittag. Erich Hördenhuber und seine Frau Barbara stehen auf ihrem Haselnussfeld im Ipftal, 20 Kilometer südlich von Linz. Die einjährigen Haselnussbäumchen, kaum einen Meter hoch, stehen in Reihen im Abstand von einigen Metern zueinander. Die Anbauweise gleicht der eines Weingartens.
Die Haselnuss ist eine Ölfrucht und man kann sagen ein Sonnenkraftwerk. Die Haselnuss braucht die Sonne. Jeder kennt entlang in den Auen, entlang von den Bächen die Haselnusssträuche. Im Frühjahr blühen sie. Die Würstel hängen runter, die Pollen sind ein bisschen lästig, aber im Herbst sind keine Haselnüsse da, weil die anderen Bäume dann Blätter kriegen und sehr oft die Haselnuss untergeht bei den anderen Bäumen. Und wenn es keine Sonne hat, bildet es keine Früchte. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, wir machen einen Weidenreihenabstand, einen Weidenpflanzverband, damit jeder einzelne Baum genug Sonnenlicht kriegt und so die Haselnüsse wachsen können, reifen können und groß werden können.
Die Anlage der Familie Hördenhuber ist Teil der Ipftaler Haselnuss OG mit der Marke Haselgut, zu der noch zwei weitere Haselnussbauern gehören. 2018 wurde zum ersten Mal angepflanzt. In Summe zählt die Gemeinschaft heute 11,5 Hektar oder rund 3000 Haselnusspflanzen. Hinter dem Haselnussfeld erstreckt sich eine im Sonnenlicht blau schimmernde Photovoltaikanlage. Die Haselnuss sei ein Nutznießer der Klimaerwärmung, sagt Erich Hördenhuber. Trotzdem benötigt sie im Mai, wenn die männlichen Blüten entwickelt werden, sowie im August, wenn die Kerne in der Schale zu wachsen beginnen, ausreichend Wasser. Von Baum zu Baum führt ein schwarzer Schlauch, der die Pflanzen bewässert.
Die Investition ist beträchtlich und wir wollten kein Risiko eingehen und darum haben wir gesagt, wir machen die Bewässerung, weil wir kennen einen Kollege, einen Haselnussanbauer, der hat heuer das dritte Jahr in Folge massive Ausfälle. Der befindet sich im nördlichen Waldviertel, wenig Niederschläge und wir wollten das Risiko nicht eingehen.
Von den über 200 existierenden Haselnusssorten haben Erich und Barbara Hördenhuber 6 verschiedene angepflanzt. Denn die Haselnuss braucht den Wind und eine fremde Sorte, um bestäubt zu werden, erklärt der 50-jährige Oberösterreicher.
Das hat evolutionsbedingt den Grund, damit die schlechten Eigenschaften der Pflanzen nicht weiter vererbt werden. Sie braucht eine andere Sorte, dass die Pollen, die männlichen Pollen, die weiblichen Blüten befruchten und dann kommen die positiven Eigenschaften, fließen zusammen und so entsteht die neue Nuss. Das heißt, sie brauchen eine andere Sorte. Das ist immer reihenweise. Deswegen haben wir die Schilder montiert, dass wir selber die Reihen kennen, welche das ist. Und da gibt es halt eben die 2, 3 Sorten, die zusammenpassen und da kommt dann die richtige Befruchtersorte zu der richtigen Fruchtsorte und eine optimale Befruchtung.
Auf den Einsatz von chemischen Düngemitteln oder Pestiziden möchte man lieber verzichten. Wir wollen Biodiversität, sagt Erich Hördenhuber, der sich im Vorfeld des Anbaus zum Bodenpraktiker ausbilden hat lassen. Schädlinge und Nützlinge sollen sich die Waage halten.
Der Haselnussbohrer ist ein großer Schädling. Der kann einen massiven Schaden machen. Unser Ansatz ist, wir wollen jetzt Hühner rein da. Hühner schaden in der Erde. Der Haselnussbohrer hat einen Lebenszyklus, wo er einen Teil davon in der Erde verbringt. Und da sollen die Hühner den rauspicken. Das ist unser gesamtheitlicher Ansatz. Mäuse, natürlich, Mäuse sind auch ein Problem. Können die Wurzeln anknappern, holen sich die Haselnüsse. Ja. Aus dem Grund sieht man da am Feld, dass überall die Ansitzstangen sind, wo die Greifvögel einen optimalen Startplatz haben und dann auf Mäusejagd gehen. Das ist schön zum Anschauen, wo der Turmfalke oder ein Bussard da sitzt und auf Mäusejagd geht.
Es hat ja oft auch in Österreich aus der Agrargeschichte diese Fragestellung gegeben, können wir nicht in Österreich die Haselnuss anbauen?
Thomas Böhm, Produktionsleiter der Firma Manner in Wien.
Und die einmal zu kultivieren in Österreich, wäre schon so ein spannendes Projekt. Die Firma Manner hat es auch schon einmal probiert vor langer Zeit, aber irgendwie hat uns ja, das Ministerium nicht so wirklich geschafft, Landwirte zu mobilisieren und auch einen Anreiz zu schaffen, das wirklich einmal nachhaltig und lang zu machen. Das ist nicht wirklich so aufgegangen, obwohl es sicher ein sehr spannendes Geschäft ist. Aber unsere Landwirte sind natürlich auf Ertrag abhängig und auf so einen Strauch oder auf so einen Baum Jahre zu warten, das muss ich ja wirtschaftlich irgendwann einmal abbilden auch können.
Heute beliefert vor allem die Türkei den Weltmarkt mit einem Anteil von rund 70% der globalen Ernte. Auch Manner bezieht seine Haselnüsse von dort. Zwischen 2000 und 2500 Tonnen pro Jahr oder rund 100 volle LKW-Ladungen. Neben dem Kakao ist die Haselnuss ein Hauptbestandteil einer der bekanntesten heimischen Süßwaren, der Mannerschnitte.
So, Sie müssen jetzt durch eine Hygieneschleuse durch.
Ja? Thomas Böhm führt durch die Fabrik im 17. Bezirk in Wien. Der Produktionsbereich ist ein sensibler Ort. Bevor man ihn betreten darf, müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Über das Gewand kommt ein weißer Kittel, die Füße stecken in rutschfesten Turnschuhen. Wegen des feinen Waffelstaubs, der sich überall am Boden absetzt. Nachdem die trockenen und flüssigen Rohstoffe geliefert werden, lagern sie in Silos im Erdgeschoss und werden von dort über Pumpen in den 6. Stock befördert. Dort beginnt die vertikale Produktion der Mannerschnitte.
Weil wir die Rohstoffe am höchsten Punkt liefern und dann schrittweise im Prozess von oben nach unten verarbeiten und so wir einen riesen Vorteil haben. Wir brauchen keine große Fläche, sondern wir nutzen die Höhe. Und damit haben wir jede einzelne Prozessstufe abgebildet und beginnen dort halt am höchsten Punkt, wo die Rohstoffe gemengt werden und dann weiterverarbeitet werden. Und das ist halt bei uns der 6. Stock. Ja. Schöner Ausblick über Wien. Und wenn man die Fenster rauszieht, dann sieht man auch Herrn Als und Otterkring schön. Also ja, Leute freuen sich auch, wenn sie da rausschauen können.
5 Mischmaschinen stehen im obersten Stock. Weiße Tanks, mehrere Meter breit und hoch. Über Leitungen werden Zutaten wie pflanzliche Fette, Zucker, Kakao und Haselnüsse zugeführt und zu einer Creme vermischt. Das Prozedere wird von 3 Mitarbeitern digital gesteuert, die nebenan in einer Kammer sitzen. Falls Sie sich an dieser Stelle fragen sollten, Milchprodukte sind in der Mannerschnitte nicht enthalten, sie ist vegan. Einen Stock tiefer werden die Waffeln zubereitet. Wie eine Dampflok schnaubt und lärmt, dort der 35 Meter lange Waffelofen.
Hier wird der Teig auf die einzelnen Backzangen aufgebracht. Die haben dann ungefähr 2 Minuten in diesem Kreislauf Zeit zu backen und werden dann auf der hinteren Seite aus dem Waffelofen rausgenommen. Und dann ist das Waffel selbst gebacken. Man sieht, das ist auch der größte Ofen, den es weltweit gibt. Ja, also Sie werden auf der Welt keinen größeren Ofen finden als mit dem. Und der macht alleine am Tag 45 Tonnen Mannerschnitten.
Auf die zarten Waffeln wird dann die Haselnusscreme aufgetragen.
So, da sehen wir jetzt, wie die Haselnussfülle runterfließt in diese Aufbringstation. Die nennt sich bei uns Streichfilm, ja, weil das einfach wie ein Film zart über die Waffel gestrichen wird. So wird das schön zart aufgebracht, Lage für Lage. Und dann mit dieser Pressstation werden die 5 Lagen aneinander gepresst, damit man dann einen schönen Körper hat, den man dann in einzelnen kleinen Stücken schneiden kann.
5 Lagen Waffeln, 4 Lagen Haselnussfülle in Form von gepressten Platten verlassen die Fertigungsmaschine. Anschließend werden sie im sogenannten Wendelkühler gekühlt, einem runden Gerüst, das sich im Kreis bewegt. Sind die Fette erhärtet, kommen die gekühlten Platten in Kisten und werden dann per Code, ähnlich wie am Flughafen, an die jeweiligen Verpackungsmaschinen geschickt. Das weltweit zweitgrößte Anbaugebiet für Haselnüsse nach der Türkei ist Italien. Im hügeligen Piemont im Nordwesten des Landes wächst die Tonda Gentile, die edle Runde, eine wegen ihres intensiven Geschmacks beliebte Haselnuss. Das milde, sonnige Mittelmeerklima schafft optimale Voraussetzungen. Einer, der die Gegend gut kennt, ist der italienische Delikatessenimporteur Luca Miliffi. Sein Aushängeschild ist zwar die weiße Trüffel, doch auch Haselnüsse finden sich in seinem Angebot.
Halbe Stunde von Alba gibt es ein wunderschönes Dorf, heißt Benevello, mit einer wunderschönen Terrasse. Und wenn du einen Blick von dieser Terrasse schaust, du siehst Hügel voll mit Haselnüssen. Und von den Haselnüssen, meiner Meinung nach, kommen die spitze Trüffel. Deswegen ist für mich Haselnüsse und für die Firma Cibus Italy eine perfekte passende Produkte. Weil ich, wenn ich jedes Mal eine weiße Trüffel rieche, wenn ich rieche, suche ich in den Geruch, den Geschmack von einer, die sehr ähnlich an die Haselnüsse sind. Ein runder Geschmack, fragrante.
Aus der eben genannten Stadt Alba stammt auch der drittgrößte Süßwarenhersteller der Welt, Ferrero, bekannt für seine Haselnusscreme Nutella. Im Jahr produziert Ferrero 350.000 Tonnen Nutella, die in 170 Ländern verkauft werden. Wie Manna bezieht auch Ferrero seine Haselnüsse aus der Türkei und steht dort wegen seiner Monopolmacht in der Kritik, wie die Monatszeitung Le Monde Diplomatique im Februar berichtete. Der Nutella-Produzent bestimme die Preise und dränge so Konkurrenten aus dem Markt, lautet der Vorwurf. Außerdem möchte Ferrero bis 2025 in Italien zu den bestehenden 70.000 Hektar Haselnüssen noch einmal 10.000 Hektar pflanzen, auf Kosten der Umwelt. Denn Nüsse aus biologischem Anbau seien wegen des bitteren Geschmacks nicht erwünscht. Die Ernte erfolgt im Piemont mit Kehrmaschinen, erklärt der oberösterreichische Haselnussbauer Erich Hörtenhuber.
Die fährt in den Reihen unter den Bäumen durch und mit Kehrbesen putzt sie die Haselnüsse am Boden zusammen, saugt sie auf und werden geerntet. Piemont ist im Herbst tendenziell Trockengebiet, da ist das kein Problem. Sie haben keinen Bewuchs unter den Bäumen, da ist eigentlich Staub der Boden und da ist das alles kein Problem. Das geht bei uns nicht. Im Herbst, wir haben die Niederschläge, wir haben das Gras am Boden, weil wir das einfach brauchen da bei uns. Und dadurch können wir im Herbst mit den Kehrmaschinen so nicht arbeiten.
Daher möchten er und seine Frau in Zukunft Netze spannen, die wie bei der Olivenernte die Haselnusskerne auffangen sollen. Waren es heuer nur eine Handvoll Haselnüsse, soll in 8 bis 10 Jahren das erste Mal eine volle Ernte möglich sein. 600 bis 800 Kilo geknackte Haselnüsse pro Hektar seien das Ziel.
Die Nüsse fallen, wenn sie reif sind. Und das zieht sich bei einem Baum über 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen, bis dass die letzten Nüsse gefallen sind. Die muss man nicht jeden Tag aufsammeln. Die Nuss ist geschlossen. Die Walnuss, die ist geteilt, da kann Feuchtigkeit hineindringen. Aber die Haselnuss ist geschlossen. Und wenn die 2 Wochen da liegt, kein Problem. Beim Netz trocknet sie sogar sofort wieder ab. Wenn es einmal regnet, ja, das Wasser rennt durch, kein Problem.
Haselnüsse sind nicht lagerfähig und müssen deshalb noch am Tag der Ernte getrocknet werden. Kleine Mengen lässt man in einem Sack oder am Dachboden trocknen. Größere Mengen werden in einem Container warm belüftet. Bevor die Maschine die Nüsse knacken kann, müssen sie kalibriert, sprich in eine einheitliche Größe gebracht werden. 16 bis 18 mm misst eine handelsübliche Haselnuss. Die Metallscheiben der Knackmaschine so einzustellen, dass die Schale geknackt, die Nuss aber nicht beschädigt wird, ist Maßarbeit, sagt Erich Hörtenhuber. Sind die Nüsse geknackt, erfolgt optional im letzten Schritt die Röstung. Das kräftig intensive Röstaroma entsteht bei einer Hitze von 150 Grad und die Haselnuss sollte im Kern einen goldenen Farbton bekommen. Haselnussimporteur Luca Miliffi.
Das Geschmack von die Haselnüsse ist die Geschmackträger von die alle Traditionen, also Dessertprodukte von Piemont. Eine Torrone, die bei uns in Piemont eine übliche Weihnachtsküken ist mit Haselnüsse. Und eine Gianduiotto, also die Gianduia-Creme, stammt aus Haselnüsse.
Besser bekannt ist bei uns die Gianduia als dunkler Nougat.
Also Nougat ist doch sehr aufwendig herzustellen, das wird schon zugekauft.
Sagt Jürgen Vsetitschka, Konditor und stellvertretender Leiter der Backstube im Meindl am Graben in Wien.
Wenn du Nougat produzierst, dann musst du die Haselnüsse rösten, dann wird sie gerieben, wird melanchiert, also ganz fein gemacht. Aus dem wird dann sozusagen ein Rohnougat gemacht. Also es wird eine Haselnusspaste, wird das ohne Zucker. Und zu dieser Paste wird dann meistens eben Zucker, Schokolade und Molkepulver und was auch immer dazu gemischt. Das Ganze wird noch feiner gemacht und das ist dann der Nougat.
Mit Nougat werden zum Beispiel die Ischler Törtchen befüllt. Zwei Mürbteigböden mit einer Nougat-Buttercreme dazwischen und Schokoladeglasur. Häufiger als Nougat werden in der Patisserie geröstete Haselnüsse in den unterschiedlichsten Mahlgraden verwertet, sagt Jürgen Vsetitschka. Übrigens, nach dem Rösten zu Hause empfiehlt er, die Haselnüsse in ein Tuch zu wickeln und aneinander zu reiben. Dadurch wird man die Schale leichter los.
Da gibt es das Haselnussmehl, das ist dann eher geeignet für Makronen, das ist ganz, ganz fein. Dann habe ich ja die geriebenen, das ist ein bisschen gröber, das kann ich hernehmen für Massen, für Teige. Dann gibt es noch die grob gehackten. Das eignet sich eigentlich gut, wenn ich es direkt in die Masse reingeben möchte, dass ich einen Biss habe oder als Dekor. Oder was es noch gibt, ist eben dann die ganzen, was wir schon gehabt haben, als Dekor zum Beispiel bei den Ischler. Was es dann noch gibt, zum Beispiel den Haselnussmilch, Haselnusstrink. Das ist dann eben in flüssiger Form, wo ich eben den Haselnussgeschmack zu mir nehmen kann für die Veganer zum Beispiel als Milchersatz.
Bereits in der Steinzeit diente die Haselnuss den Menschen als Energiespender. Sie besteht zu 60% aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die das Herz schützen und den Cholesterinspiegel senken. Mit ihrem relativ hohen Fett- und Kaloriengehalt verleiht sie Teigen und Massen ein zusätzliches Aroma und macht sie saftiger, meint der Patissier.
Was man machen kann, ist eben, dass man, wenn man jetzt ein ganz normales, am einfachsten Mürbteig-Rezept hat, dass man zum Beispiel ein Viertel vom Mehl wegnimmt und das durch geriebene Haselnüsse ersetzt. Das kann man ruhig machen, das kann man genauso bei der Biskuitroulade machen. Einfach ein Viertel vom Mehl wegnehmen und durch geriebene Haselnüsse ersetzen und schon hat man eine Haselnussroulade. Wenn man mehr wegnimmt, wird es immer schwieriger, weil das Mehl braucht man für den Körper, dass das Ganze stehen bleibt. Wenn ich jetzt Mehl wegnehme und die Haselnüsse dazugib, Mehl hat mehr Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen als die Haselnüsse. Das heißt, mir fehlt dann der Körper bei der Roulade.
Ein Vorteil der Haselnuss sei laut Jürgen Vsetitschka, dass sie im Vergleich zu anderen Nüssen besser lagerfähig ist. Walnuss- oder Erdnussallergiker könnten außerdem alternativ auf die Haselnuss zurückgreifen. Ein Nachteil sei wiederum, dass die Haselnuss als Importprodukt und wegen ihres geringen Ernteertrags relativ teuer ist. Für einen Kilo zertifizierte italienische Haselnüsse zahlt man im Handel in etwa 50 Euro. Fünf, maximal sechs Personen arbeiten zeitgleich in der Backstube im ersten Stock im Meindl am Graben. Je näher Weihnachten rückt, desto mehr Kuchen, Torten und Kekse werden verlangt, sagt der 35-Jährige, der seine Rezepte auch unter dem Pseudonym Chief of Sugar auf Instagram vermarktet. Für den Meindl am Graben entwarf er eine Haselnuss-Karamellschnitte.
Das ist nichts anderes als Haselnussböden, ganz dünne, also so ähnlich wie Esterhazyböden. Das wird dann ein Haselnussboden, dann kommt eine Schokocreme, nochmal Haselnussboden, dann kommt eine etwas stärkere Schicht Karamell, soll ja nach was schmecken. Dann kommt wieder ein Boden, nochmal die Schokocreme, Boden und oben kommt dann grob gehackte Haselnüsse drüber. Das wird in Schnitten geschnitten und dann hast du eine Haselnusskaramellschnitte.
Im Stiegenhaus der Mannerfabrik im 17. Bezirk in Wien steigt ein markanter Geruch in die Nase. Es sind Aromen, die beim Rösten der Kakaobohne entstehen, sagt Fertigungsleiter Thomas Böhm. Ein Duft, der bei Niederdruckwetter auch im umliegenden Kretzel noch zu riechen ist. Manchmal, je nachdem von wo der Wind komme, vermische sich der Kakaogeruch mit dem des Hopfens der Otterkringer Brauerei.
Wir haben ja auch vor, ich schätze mal, 2 Jahren eine Kooperation gehabt, wo die Firma Otterkringer an uns herangetreten ist, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, ein Bier zu erzeugen, das Bestandteile der Neapolitaner Schnitte hat. Das haben wir doch am Markt gehabt. Das war so, glaube ich, eine kurze Geschichte, gerade ein Jahr oder so. Ja, war recht spannend, war für mich auch was Neues.
Nachdem in den obersten Stockwerken die Füllungen gemischt, die Waffeln gebacken und beides zu großen Waffelplatten gepresst wurde, werden diese nun weiter unten geschnitten, portioniert und verpackt. Auch in dieser Ebene läuft so gut wie alles vollautomatisiert ab.
Das sind die Blöcke, was man hier sieht, plus minus 70 mal 35 in der Größe sind. Die werden dann hier zugeführt und das sind diese Schneidrahmen. Ja? In diesen Schneidrahmen wird dann genau das Format herausgeschnitten. Man sieht das dann schön, wie das hier eingeschoben wird. Dann wird das auf ein langes Stuhlband geführt und da werden jetzt die einzelnen Portionen gemacht. Man sieht da jetzt, wie die einzelnen Portionen gebildet werden und über die einzelnen Portionen, wo 10 Stück in dieser Taschenpackung drin ist, die werden jetzt mit einer Folie umschlossen. Man muss sich das vorstellen, das war vor 70, 80 Jahren, ist das alles Handarbeit gewesen. Heute stehen da Maschinen, die zwar auch jetzt schon im Alter gekommen sind, aber die machen 250 Stück pro Minute. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist schon eine Menge, weil man heute weiß, dass jede 2 Sekunden eine Taschenpackung gegessen wird. Wir machen so ungefähr 25.000 Tonnen im Jahr. Also muss da auch eine Menge jeden Tag rausgehen. Ja.
Jede Taschenpackung wird mit einem Code versehen und mittels Röntgen- und Metallsuchgeräten sowie Kameras genauestens kontrolliert.
Wenn wir jetzt hernehmen, die Haselnuss hat jetzt irgendein Problem gehabt, Aflatoxine sind irgendwo extrem ausgebrochen in der Türkei und es gibt eine Rückholaktion, was wir alle nicht hoffen und nicht wollen, dann können wir von der Taschenpackung wirklich bis zum Ursprung der Haselnuss rückverfolgen, wo wir die verarbeitet haben, wo sie ins Lager gegangen sind, wo der Konsument sie bezogen hat, bis zum Handel, muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Und das ist auch dann die Kodierung, die man da auf der Packung einfach sieht.
Taschenpackungen, die nicht dem Standard entsprechen, werden aussortiert. Wenn zum Beispiel aufgrund einer Fehlfunktion der Maschine das Bild auf der Folie nicht in der Mitte ist.
Da gibt es Klappen und Weichen und mit Druckluft und auch mit versenkten Bändern, wo wir dann einfach die Taschenpackung, die nicht dem Standard, der abgebildet wird, wie man sieht hier in der Kamera, nicht entspricht, dann scheiden wir das aus. Also dann wird der Prozess hier unterbrochen und es gehen nur die guten Päckchen durch und die schlechten fallen dann quasi raus.
Landen aber keineswegs auf dem Müll, sondern werden als Bruch der Haselnussfülle wieder zugeführt. Ihren Namen hat die Mannerschnitte, auch Neapolitaner Schnitte genannt, von der Haselnuss, die das Unternehmen ursprünglich aus Neapel bezog. Seit 1898 soll die Rezeptur unverändert geblieben sein. Nähere Informationen zur Haselnusssorte dürfe Thomas Böhm nicht nennen, Betriebsgeheimnis. Zwar werden die verarbeiteten Haselnüsse nicht biologisch angebaut, doch es werde auf strenge Qualitätskontrollen geachtet.
Was für uns sehr wichtig ist, dass die vereinbarten Spezifikationen eingehalten werden. Da geht es dann ganz stark um die Bräunung, um die Röstung, um den Geschmack, der dann bei der Röstung auch hervorgehoben wird. Das ist wie beim Kakao und wie bei der Kaffeebohne. Da entsteht das Aroma erst beim Rösten, das wir ja nicht im Haus machen, aber bei der Kakaobohne im Haus machen. Und die Eingangskontrollen sind da sehr streng, was unseren Fettgehalt betrifft. Dann auch die Fettsäurenzusammensetzung, dass die auch dementsprechend, was für unsere Marke und auch für unser Produkt auch am Ende des Tages sehr wichtig ist. Dann natürlich die Größe der Nuss. Umso kleiner die Nuss ist, umso ist sie auch nicht qualitativ hochwertig. Die größere Nuss ist qualitativ hochwertiger. Wir beziehen dann auch eine verriebene Nuss dann schon. Das nennt sich dann eine Haselnusspaste. Auch die unterliegt dann wieder strengen Eingangskontrollen, weil es einfach vor der Wertbestimmung des Artikels sehr, sehr wichtig für uns ist.
Im vergangenen Jahr kaufte Manner 125 Hektar Fläche für den Haselnussanbau in Aserbaidschan. Es gehe darum, die Versorgungssicherheit des Unternehmens weiter abzusichern, liest man in einer Presseaussendung. Bis die erste asiatische Haselnuss vom Baum fällt, werde es aber noch einige Jahre dauern, sagt Produktionsleiter Thomas Böhm.
Man muss sich vorstellen, das ist ja ziemlich aufwendig. Ne? Man muss einmal schauen, ob die Bodengeschaffenheiten in Ordnung sind. Dann hast du das Thema, dass du die klimatischen Situationen ja auch bewerten musst vor Ort. Und dann musst du auswählen, welche Pflanze passt jetzt genau von dem, was du dir vorstellst und was auch dort unten auch wirklich dann wächst. Und dann bist du irgendwann einmal dort und sagst, okay, und jetzt baue ich die Pflanze an, jetzt habe ich meine Beregnung, jetzt lasse ich die Pflanze da unten gedeihen. Und dann dauert es doch ein paar Jährchen, bis irgendwann einmal die erste Haselnuss runterfällt von den Sträuchern oder Bäumen.
Die Haselnuss im Porträt. Eine Sendung von Noel Krischnick. Nächste Woche in Kulinarium berichten wir über die Kunst, ganz einfach viel über Wein zu lernen. Und die Frage, wer in Südtirol die besten Weine macht. Für heute verabschiedet sich Marie-Claire Messinger.